as you can see, that's an increase of... Fantastic for this company.
Xbox on. This is an invitation to a new generation.
Go to Titanfall.
Where your games and entertainment are no longer separated.
Go to Star Trek Into Darkness.
But together, in one.
Xbox, answer. Did you see that?
This is an invitation from the all-in-one Xbox One.
Wie werden Sie jetzt denken, oje, ich bin in der falschen Veranstaltung, respektive die Microsoft braucht unbedingt noch Werbung für Xbox One, mitnichten. Der Grund, warum ich dieses Video gewählt habe, ist folgender. Das eine ist ein sehr interessantes Statement von einem Journalisten gewesen, jetzt im November, der einfach sagt, was Windows am Device ist, ist Windows Azure bei Services und Ganze wird zusammengeführt durch Developer Tools. Na interessant, jetzt springt zuerst sagt er mal Xbox One Video, dann springt er auf Windows Azure. Ja. Der Grund ist ganz simpel, wie Sie vielleicht schon irgendwann mal gehört und gelesen haben, Windows Azure ist einfach ein Key-Bestandteil, eine Key-Plattform für die Xbox. Und es wird nicht nur im Betrieb über Xbox Live, sondern auch das ganze Rendering bei den Spielen und Simulationen und so weiter wird alles über Windows Azure, also über unsere Public Cloud, abgewickelt. Was ist jetzt dieses Windows Azure? Windows Azure im Grunde genommen besteht aus drei Blöcken, sogenannten Infrastruktur-Service, Datenservices und Applikationsservices. Das heißt, Windows Azure ist kein Produkt, sondern Windows Azure ist ein Set von Services, das man verwenden kann und in seine Anwendungen einbinden kann. Und es unterstützt da alle möglichen Fremdplattformen, wenn ich es so nennen will, also nicht die typischen Microsoft-Plattformen. Und Sie haben sicher auch seit dem Sommer gehört, dass wir ja auch eine Kooperation mit Oracle haben, die darin abzielt, nicht nur die Oracle-Datenbank, sondern auch den Application-Server-Stack und den Developer-Stack, also Java, bestmöglich auf Windows Azure zu unterstützen. Was konkret heißt, dass Windows Azure die einzige von Oracle zertifizierte und supportete Plattform außerhalb der eigenen ist. Ja. Und im Grunde genommen, Windows Azure ist jetzt Teil dieses Cloud OS, das wir uns heute genauer anschauen werden. Im Endeffekt ist es das, das es Ihnen ermöglicht, wirklich hybride Lösungen zu bauen und Ihr Datacenter zu erweitern in entweder zu einem Service Provider oder weiter dann eben in die Public Cloud und dort Azure zu nutzen mit den verschiedensten Services oder einfach nur virtuelle Machines hochzuziehen, dort zu betreiben. Und im Grunde genommen geht es eben darum, dass die in ihren alle möglichen Freiheitsgrade ermöglicht werden, dass es ihnen ermöglicht wird, möglichst einfach und von überall arbeiten zu können, Daten bereitstellen zu können und ihre Mitarbeiter bestmöglich produktiv arbeiten zu lassen. Ganz im Sinne von Gartner kennen Sie wahrscheinlich diese vier Megatrends, Big Data, Cloud, Social, was war der vierte? Es waren vier, gut. Und ja, warum wir jetzt ein guter Partner für die Cloud sind, wird Ihnen der Herr Zimmermann näher bringen.
Ja, danke, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Bernhard Zimmermann, bin bei Microsoft für den Vertrieb der Infrastrukturlösungen zuständig. Auch Cloud ist ein Teil davon. Und was da letztendlich drinnen beinhaltet ist, werden wir im Prinzip heute im Laufe des Tages uns einmal näher anschauen, Das beginnt im Prinzip von der Basis, Virtualisierung, Storage etc. bis hin zu dem hybriden Ansatz. Aber das Interessante ist eigentlich, dass der Andreas schon kurz gesagt hat, das Thema Cloud ist bei uns allgegenwärtig. Also Microsoft selbst ist ja einer der größten Cloud-Provider auf diesem Planeten. Das größte Service steht da noch gar nicht oben, das ist nämlich Windows Update. Ich glaube, mit Windows Update hat schon jeder mal Kontakt gehabt, sei es jetzt im Client-Management-Bereich, im Server-Management-Bereich. Aber auch andere Services wie Bing, unsere Suchmaschine, Xbox Live ist schon gefallen. Und wir haben auch Services, die weitaus business-relevanter sind, wie zum Beispiel E-Mail-Filtering. Also wir filtern derzeit, glaube ich, 5,6 Milliarden E-Mails pro Tag über unser Online-Service. Also da sind schon Größenordnungen dahinter, die es, sagen wir auch Microsoft ermöglicht hat, zu investieren in Technologie, Technologie weiterzuentwickeln, weil wir ganz einfach auch selbst gebraucht haben. Das heißt, wir haben im Prinzip die Sachen, die wir im Rechenzentrum brauchen, direkt jetzt in die Standardprodukte mit integriert. Das heißt, sowas wandert direkt in eine System Center Plattform mit rein, in eine Windows Server Plattform, in eine Windows Azure Plattform. Das heißt, aus diesen Learnings heraus haben wir im Prinzip, wenn wir jetzt da bei der Infrastruktur bleiben, im Bereich Windows Server zum Beispiel, möchte man 5 Teilbereiche herausnehmen, die uns da sehr stark beschäftigt haben. Ein großer Teilbereich war Storage. Das heißt, Microsoft muss sehr viele Daten im Rechenzentrum speichern. Das ist so die Grundvoraussetzung Storage, Netzwerk und Compute-Leistung. Das heißt, was wir im Prinzip gemacht haben, wir haben versucht, auf relativ günstigen Storage-Systemen Enterprise-Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Idee war einfach zu sagen, okay, wie bekommen wir unsere eigenen Infrastrukturkosten runter, damit wir am Markt auch preislich attraktiv sind. Wir sind den Weg gegangen zu sagen, okay, wir verwenden hier Standard-Hardware und gewisse Funktionalitäten, die man von einem Enterprise-Storage-Array erwarten würde, packen wir in unser Betriebssystem rein. Das heißt, ein Thema ist zum Beispiel hier Storage-Tiering, die werde ich dann in den nächsten 2 Folien noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ein weiterer großer Bereich war das Thema Mandantenfähigkeit. Also Microsoft betreibt ja nicht nur die eigenen Services, sondern wir bieten ja auch Services für Konsumenten oder auch für Unternehmen an. Das heißt, das Thema Mandantenfähigkeit im Betriebssystem war ein großes Thema. Das heißt, wir isolieren hier gewisse Umgebungen, zum Beispiel eine virtuelle Maschine muss komplett isoliert laufen können in unserem Rechenzentrum, weil Kunde A soll ja nicht Kunde B sehen. Und das Interessante dabei ist, wir möchten auch die komplette Konfiguration mitnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kunde bin und sage, okay, ich habe jetzt eine virtuelle Maschine, möchte diesen Cloud-Gedanken nutzen, dann möchte ich diese virtuelle Maschine von meinem Rechenzentrum zu einem lokalen Provider, zu einem Hoster schicken können oder ich möchte diese Maschine bei Microsoft betreiben können, ohne dass ich die Maschine selbst verändern muss. Das heißt, die ganze Hardware-Konfiguration, die ganze Netzwerk-Konfiguration bleibt gleich und der Endbenutzer bekommt im Endeffekt gar nicht mit, ob die Maschine jetzt bei mir im Rechenzentrum läuft, ob die bei einer Microsoft in Dublin oder in Amsterdam läuft oder ob sie vielleicht bei einem lokalen Hoster wie zum Beispiel die ACP-RNS in Österreich oder die Danube. Das war im Prinzip auch ein Kernbereich, den wir in der Entwicklung hier forciert haben. Das Thema Netzwerk ist was, was uns selbst betroffen hat. Man kann sich vorstellen, die Microsoft-Rechenzentren in Dublin sind relativ groß gebaut. Man hat dort sehr viel Platz letztendlich, nur das Problem ist nicht der Platz dort, um gewisse Komponenten wie Netzwerkkomponenten Storage unterzubringen, sondern das Problem, was wir eigentlich haben in den Rechenzentren, ist, dass wir nicht genug Strom dorthin bekommen. Das heißt, wir versuchen eigentlich primär jetzt mal Strom zu sparen, damit wir weiter skalieren können. Und ein Thema war halt, diese ganzen Netzwerkkomponenten, die wir hatten, zu reduzieren. Wie haben wir das gemacht? Wir haben zum Beispiel hier strategische Partner wie Cisco, wo wir gewisse Netzwerkfunktionalitäten, Netzwerk-Switch-Funktionalitäten direkt in den Hypervisor ins Betriebssystem gebracht haben. Das heißt, wir betreiben hier zum Beispiel einen Cisco Nexus direkt im Hypervisor und können aber das Ganze mal mitmanagen, als wäre es ein normales Cisco-Gerät. Also eine interessante Technologie, die hier gekommen ist, um letztendlich auch ihr Leben zu erleichtern. Ein großer Schwerpunkt, und das sind wir auch sehr stark in der Industrie draußen, ist der Bereich Automatisierung. Das heißt, um effizient im Betrieb zu werden, müssen wir automatisieren. Ein Thema ist zum Beispiel das Thema Cluster-Updating. Das war früher immer eine ziemliche Herausforderung für Administratoren. Wie patche ich jetzt meinen 8-Node-Cluster? Das war meistens eine Wochenaktion oder eine Tagesrandzeitaktion. Mittlerweile geht es im laufenden Betrieb und wird komplett gesteuert über System Center. Das heißt, da gibt es im Prinzip Komponenten, die mir jetzt wirklich das Leben als IT-Administrator auch erleichtern und so einen 7x24-Stunden-Betrieb optimieren. Ein weiterer Bereich ist der Bereich Anwendungen und auch die Elastizität dahinter. Wir haben so das Thema Templates. Das heißt, wir definieren hier, wie gewisse Applikationen aussehen und können dieses Template sofort über System Center provisionieren lassen. Es kann zum Beispiel sein, ich habe jetzt eine Applikation, die braucht zum Beispiel zwei Webserver, die braucht einen Mittel-Tier, irgendeinen Applikationsserver, einen Tomcat-Server zum Beispiel, und die braucht vielleicht eine SQL-Datenbank im Hintergrund. Dann definiere ich das einmal in diesem Template und kann dann dieses Template auf die Plattform, auf mein eigenes Rechenzentrum provisionieren, oder ich verwende auch Hybridansätze. Das heißt, ich sage zum Beispiel, aus jetzt da zum Beispiel zwei Webserver, was ich gleich mal direkt bei Microsoft provisionieren, weil die stehen direkt im Internet, da möchte ich nicht unbedingt aus Sicherheitsgründen den Verkehr bei mir im Rechenzentrum haben, sondern das soll ich mal die Microsoft absichern. Die Middleware steht zum Beispiel bei einem lokalen Hoster, aber die Datenbank möchte ich trotzdem noch bei mir behalten. Also solche Szenarien zu provisionieren, das ist eine Stärke von System Center im Hintergrund. Vorhin kurz angesprochen, ein Bereich, also Netzwerk, Storage und Computer sind so die drei Hauptschwerpunkte, die man im Windows Server, sagen wir, in der Entwicklung berücksichtigt hat. Ein Thema ist zum Beispiel, so wie exemplarisch rausgenommen, also das Thema Storage Tiering. Das heißt, was wir hier machen, ist im Prinzip auf Basis von Direct Attached Systemen eine gewisse Intelligenz in die Verwaltung vom Storage hineinzubekommen. Das heißt, Daten, die oft in Zugriff sind, versuchen wir auf schnellen Platten, lokalen Platten, SSD-Platten abzulegen. Daten, die weniger oft in Zugriff sind, die wollen wir vielleicht auf langsameren, auf günstigeren Platten auslagern. Das ist so mal die Idee vom Storage Tiering. Wenn man jetzt im Bereich Windows Server im eigenen Betriebssystem bleibt, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, weil der Titel von der Keynote war ja The Hybrid Way, das heißt, was würde jetzt passieren, wenn wir das um den Hybrid-Gedanken erweitern? Da wäre im Prinzip der nächste Schritt Windows Azure. Das ist im Prinzip die Plattform von Microsoft, die Service-Plattform, wo wir selbst gewisse Dienstleistungen anbieten. Ein Teilbereich zum Beispiel ist der Bereich virtuelle Maschinen oder auch der Bereich Storage. Das heißt, die Idee, in dem Fall ist es die Store-Simple-Lösung von Microsoft, ist im Prinzip ein Enterprise-Storage-Gerät zu haben, das gleich wie beim Windows-Server Daten, die oft im Zugriff sind, lokal auf SSD-Platten speichert, um schnell im Zugriff zu sein. Daten, die weniger oft im Zugriff sind, werden auf langsamere Platten ausgelagert. Und Daten, die so gut wie nie im Zugriff sind, die werden dann direkt ins Microsoft-Rechenzentrum Richtung Windows Azure ausgelagert. Das Interessante bei der Technologie ist, ich kann auch Cloud-Snapshots machen. Das heißt, ich definiere dann in diesem Storage-Array, wann möchte ich Snapshots haben, und habe gleich direkt das Backup mit integriert, und das Backup ist direkt auch im Microsoft-Rechenzentrum ausgelagert. Das heißt, ich erspare mir auch so Themen wie Bandroboter etc. in Zukunft. Also interessante Technologie, die Microsoft da vor kurzem auch verfügbar gemacht hat. Ein weiterer Bereich ist, und das ist auch immer ein großes Thema, wenn es um Infrastruktur geht, ist das Thema Identity. Das heißt, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt diesen Hybrid-Gedanken uns überlegen, sprich wir betreiben Services im eigenen Rechenzentrum, wir betreiben Services bei einem Outsourcer, wie einer Tenure by IT, wie einer ACB, und wir betreiben Services bei einer Microsoft in Windows Azure. Die Idee dahinter ist, der Endbenutzer sollte das eigentlich nicht mitbekommen, weil wir als Rechenzentrumsbetreiber wollen, sage ich mal, die bestmögliche Technologie für den Einsatzzweck nutzen. Das heißt, wir wollen entscheiden, wo laufen zukünftig meine Services oder Teile meiner Services. Aber der Endbenutzer soll das bitte nicht mitbekommen. Dem soll es vollkommen egal sein, wo die Maschine läuft. Er soll diese Service nutzen, und das vollkommen transparent. Unsere Basis dafür ist natürlich Nonanet Active Directory. Da gibt es mit den Federation Services eine interessante Möglichkeit, auch solche Clouds letztendlich zu verbinden. Ein weiterer Bereich wäre dann auch zum Beispiel so ein Active Directory direkt auch in Azure zu spiegeln. Das heißt, auch dort zum Beispiel in Azure, in der Public Cloud, auch die Möglichkeit haben, gegen einen Identity Store zu authentifizieren. Eine weitere Möglichkeit wäre dann auch letztendlich auch das Thema Multifaktor-Authentifizierung. Das ist was interessanterweise mehr und mehr an Bedeutung auch gewinnt, auch sagen wir, in sensiblen Bereichen wie medizinische Daten etc. Die Idee dahinter ist einfach nicht mehr nur mit Passwort, also Username, Passwort zu authentifizieren, sondern zumindest einen zweiten Faktor mit einzuführen. Das kann jetzt sein, wie Sie es kennen von früher, diese klassischen Hardware-Token, wie zum Beispiel RSA produziert hat. Das können andere Sachen sein, wie zum Beispiel die Validierung mit einer Kreditkarte. Das können aber auch zukünftig natürlich auch biometrische Themen sein. Fingerdruck, Netzhautscan oder sogar jetzt mittlerweile eine Technologie gesehen, wo man, sagen wir, den Adern-Scan macht. Das heißt, man legt die Hand auf und das scannt im Prinzip, wie die Adern verlaufen, und verwendet das als zweiten Faktor. Also interessante Technologien. Das Interessante dabei ist nicht, dass das gibt am Markt, sondern dass Microsoft jetzt eine kostengünstige Möglichkeit hat, diese Multifaktor-Authentifizierung, sagen wir mal, mit Geräten zu machen, die relativ kostengünstig sind. Was steckt da dahinter? Microsoft hat vor circa einem Jahr das Unternehmen FunFactor übernommen. Das ist im Prinzip ein Unternehmen gewesen, das auf Basis von Windows Azure ein Service angeboten hat, zu authentifizieren, Two-Factor-Authentification zu machen. Und die Idee war einfach, mit diesem Service gewisse Services in einem Zwei-Faktor-System zu authentifizieren. Das heißt, wie machen wir das? Die Idee war im Prinzip hier auf Basis von Mobiltelefonen, also sagt, jeder Mitarbeiter hat entweder ein Firmentelefon oder ein privates Telefon, dass man diese Telefone entsprechend registriert in dem Cloud-Service letztendlich. Und wenn es jetzt zum Aufruf kommt für die Authentifizierung, sei das jetzt ein normales Windows-Logon, sei das jetzt zu irgendeinem Public-Service oder irgendein Service, das bei einem lokalen Hoster steht, dann im Prinzip kommt der zweite Faktor, also nimmst du einmal Passwort plus und jetzt kommt das Mobiltelefon ins Spiel. Aber das könnte jetzt ein Telefonanruf, weil die Idee ist zu sagen, okay, wenn der Benutzer sich authentifiziert, braucht er ein zweites Merkmal, irgendwas, was er hat, was er besitzt, das wäre das Telefon. Das heißt, er bekommt einen Anruf und bestätigt im Prinzip nur diesen Anruf und das war's und er hat eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es gibt natürlich Bereiche, wo vielleicht kein Telefonempfang ist, im Keller zum Beispiel, dann würde das System natürlich schwächeln. Deswegen gibt es eine weitere Möglichkeit, das zum Beispiel über die mobile App zu machen. Das heißt, da würde im Prinzip das Telefon wie so ein RSA-Token funktionieren. Da würde hier so ein One-Time-Passwort generieren aus der Applikation heraus und das kann er wiederum für die Authentifizierung verwenden. Das heißt, die Idee hinter dem Service ist nicht jetzt irgendwelche Hardwarekosten da zu produzieren, um irgendwelche Tokens auszugeben, sondern das über das vorhandene Mobiltelefon zu machen. Und der Service an sich steht im Prinzip als Mietmodell bei der Microsoft zur Verfügung. Was ich im Prinzip dann nur mehr brauche, ist eine Connection zum lokalen Active Directory. Und das ist, sage ich mal, was die Implementierung betrifft, eine ziemlich interessante Möglichkeit, hier relativ günstig zu einer Zwei-Faktor-Authentifizierung zu kommen. Wer setzt sowas bereits ein? Ich habe jetzt zwei Beispiele einmal mitgenommen. Das eine ist Presence Health, das ist ein relativ großer Gesundheitsprovider in den USA, betreibt also über 150 Standorte, 12 Spitäler und der hat früher eben diese RSA-Technologie gehabt, mit der war er nicht so glücklich, weil entweder hat der Arzt den Token vergessen, er ist ihm vielleicht abhanden gekommen, die Batterie war leer etc., also es war ein ziemlicher Aufwand für die IT, das auch zu warten, deswegen haben sie nach einer Alternative gesucht und da ist ihnen im Prinzip das Thema Windows Azure Multifactor Authentication sehr, sagen wir mal, zugute gekommen, weil die Mobiltelefone hat sowieso jeder Arzt mit und die machen das genau mit dieser Technologie. Der Arzt authentifiziert sie auf dem Terminal, kriegt einen Anruf, nimmt den Anruf entgegen und das war's und das authentifiziert. Spart extrem viel Zeit, weil er braucht jetzt keinen PIN-Code mehr eingeben, er braucht nur den Anruf, sagen wir mal, bestätigen und das war's. Fredrickson ist ein anderes Beispiel, das ist eine relativ große Anwaltskanzlei, hat über 270 Anwälte, ist auch weltweit tätig und die haben genau das gleiche System auch verwendet, weil die haben die Herausforderung, dass die Anwälte nicht im Unternehmen sitzen, sondern eigentlich global auf der Welt unterwegs sind, primär am Flughafen arbeiten und die haben genau dieses System auch eingeführt mit dem Anruf und das Fallback im Prinzip ist die Möglichkeit mit dieser Applikation, die im Prinzip auf den gängigsten Modellen wie Windows Phone, iOS und Android läuft. Also ich glaube, das sind zwei interessante Beispiele und man sieht schon sehr stark, dass die Cloud jetzt nicht nur etwas ist, was man vielleicht das Rechenzentrum erweitert, sondern auch interessante Dienste bietet, kostengünstige Dienste bietet, um auch Security entsprechend zu erhöhen. Ja, das waren nochmal zwei Beispiele, die ich mitgenommen habe, was das Thema Hybrid Cloud betrifft. Ich habe nur eine Folie mitgenommen, um sogar die Keynote einmal abzuschließen. Man hört ja immer sehr gerne diese Gartner Quadranten. Microsoft matcht sich natürlich auch im Bereich Virtualisierung, im Bereich Big Data, Datenbanken etc. Das gehört alles zu unserer CloudOS-Vision dazu. Das Interessante dabei ist jetzt nicht, dass Microsoft in dem oder in dem Bereich, in dem Quadranten jetzt im Leaders-Quadranten ist, sondern das Interessante, was im Prinzip diese Grafik auch zeigen soll, ist, dass Microsoft kontinuierlich gearbeitet hat, um generell die Infrastruktur oder die infrastrukturwichtigen Bereiche in allen Bereichen im Leaders-Quadranten zu sein. Also wir sind im Prinzip der einzige Hersteller, der sich wirklich die komplette Vision überlegt hat, von der Hardware bis hin zu Datenbanken, bis hin zu Big Data, neuen Technologien, im Prinzip im Gartner Quadranten rechts oben ist. Und das, glaube ich, zeigt schon sehr stark, wo Microsoft in den letzten Jahren eigentlich die Entwicklung, den Fokus hingelegt hat. Gut, dann möchte ich noch kurz zu dem Thema Schulungen noch kommen, da wird der Andreas oder...
Ja, nur ganz kurz wir haben mitgenommen zwei Schulungspartner, die ETC und Global Knowledge und von der Firma Global Knowledge ist er daher Röhrig zugegen. Kann der vielleicht kurz aufstehen, ist der im Raum? Bitte. Und falls Sie Fragen haben, bitte vertrauensvoll an Herrn Röhrig wenden. Es gibt wirklich umfangreiche Schulungsangebote, um Ihnen auch zu helfen, im CloudOS und den Produkten, die das CloudOS ausmachen, schnell voranzukommen und die wesentlichen Dinge zu lernen. Sie bekommen dann natürlich die Slides in der Nachlese, wo Sie die ganzen Informationen zu den zwei Anbietern wiederfinden.
Ja, danke für das kurze Einführung. Ich möchte jetzt noch kurz mal den roten Faden durch den heutigen Tag Ihnen kurz zeigen. Wie gesagt, die Keynote war, was ist CloudOS, wie man versucht, diesen Hybrid-Gedanken ein bisschen näher zu bringen mit ein paar Praxisbeispielen wie Storage Tiering, Hybrid Storage oder auch das Thema Multifaktor-Authentifizierung. Wir gehen jetzt dann unmittelbar weiter zu meinen Kollegen, die da bereits schon vorbereitet sitzen, die Ihnen einen Einblick geben werden so in die Basistechnologie, das heißt, wie provisioniert man Systeme, wie provisioniert man Netzwerk, was ist vielleicht im Netzwerk interessant Neues, was muss man beachten, wenn man im Bereich CloudOS gehen möchte. Wir gehen dann weiter nach der Pause mit dem Bereich, wie baue ich jetzt meine eigene Private Cloud, das heißt, wie kann ich jetzt mit die Cloud ins eigene Rechenzentrum holen, welche Technologie gibt es da von Microsoft dazu. Wir werden dann nach dem Mittagessen das Thema Hybrid Cloud nochmal kurz ansprechen. Das heißt, da werden wir mal Richtung Windows Azure reinschauen. Wir werden uns auch das Thema hybride Storage etwas näher anschauen. Mal so einen kleinen Einblick, was ist eigentlich Windows Azure von Microsoft. Und wir werden dann nach diesem Hybrid Cloud Thema eigentlich in den Bereich Devices noch mit reingehen. Das heißt, der Bernie Edelbacher von uns wird dann gemeinsam mit der BZ hier vorstellen, was gibt es Neues im Bereich Client Management, welche Technologien gibt es da und vor allem auch in dem Thema, in dem Bereich Mobilität. Das heißt, gerade das Thema mobile Devices ist, soweit ich gelesen habe, darf ich wieder irgendwelche Gartner-Studien zitieren, ist im Moment eigentlich das Nummer 1 Thema bei unseren CIOs, das Thema, wie gehe ich mit mobilen Endgeräten um. Und dass Microsoft da eine sehr interessante Antwort hat, das wird dann am Nachmittag gezeigt. Ja, closen werden wir dann die Session mit meinem Kollegen Lambert Huber, der wird dann noch so ein kurzes Wrap-up geben. Geplant ist so Ende drei Viertel fünf. Und somit möchte ich nicht länger Zeit stehen und auch gleich an meine Kollegen übergeben, die jetzt uns einen Einblick geben werden, was ist das moderne Rechenzentrum, was ist die Basistechnologie da dahinter. Gib mal her.
Oh, hey. So, guten Morgen, mein Name ist Klaus Reiter, ich darf Sie recht begrüßen zu unserer ersten Breakout-Session. Thema Next Generation, modernes Rechenzentrum, wie Sie in der Agenda gesehen haben. Wir werden uns jetzt sehr stark ums Provisionieren kümmern. Unsere Mission für die erste Session ist, einfach mal den Grund zu legen, wie man einfach die ganzen Compute, Netzwerk, Storage heute automatisiert provisionieren kann, weil eben dann die Kollegen in der zweiten Session dann auch drauf aufsetzen werden. Von uns, was wir gerne machen würden, oder wie gesagt, Katapult, wir hatten Katapult 8 und 9, ich hoffe, die meisten von Ihnen haben es auch gesehen. Da haben wir uns ja sehr stark damals mit System Center 2012 beschäftigt und im Katapult 9 Windows Server R2. Wir werden heute nicht Hyper-V haben, aber wie gesagt, klar, wenn man es sich anschaut, es geht immer, dass wir natürlich unsere Virtualisierung nehmen. Wir haben strategisch da in der letzten Katapulte haben wir auch PowerShell drin gehabt. Deswegen werden wir nochmal kurz auf PowerShell eingehen, aber mit einer einen Funktion, die neu im Server R2 ist, die wir letztes Mal nicht hergezeigt haben, das ist das DCS. Dann werden wir eben System Center Neuerungen in R2 und da gehen wir dann speziell im Virtual Machine Manager eben auf die Storage-Techniken ein und was im Operation Manager neu ist, werden Sie sehen, der Advisor, den wir jetzt integriert haben, das werden wir in dem Teil machen. Dann werden wir ganz kurz von uns der Cisco Teil, natürlich, wir brauchen auch eine Hardware und die Cisco hat da eben einiges für die Virtualisierung und die sich sehr gut in unsere System Center Schiene integriert. Und dann zum Schluss eigentlich das Thema, was man wir jetzt auch immer merken, was immer stärker ist, also Hyper-V wird immer mehr eingesetzt und dementsprechend, ich muss natürlich auch von den Hosts ins Netzwerk rein und da wird die Daniel bei dir mal zeigen, was sie sich da gedacht haben, wie sie das aufbauen und wie das dann auch technisch mit Demos ausschaut, wenn man das im VMM und im Orchestrator alles machen kann, dass man das wirklich voll automatisiert. Und dann darf ich schon zum Alfred übergeben für den ersten Punkt. PowerShell als strategisches Tool und eben als neue Funktionalität im Server R2, wenn man eben auch komplett Server provisionieren kann.
Guten Morgen, mein Name ist Alfred Ecker. Mein Kollege Klaus Reiter hat schon kurz erwähnt, worum es jetzt geht. Also wir werden jetzt die nächsten 10 Minuten ein bisschen was über PowerShell sehen und hören. Wenn Sie sich erinnern können, es gibt jetzt den zweiten großen Block, wie baue ich ein Rechenzentrum? Wie mache ich das? Natürlich haben wir die traditionellen Methoden, indem man sagt, wir haben wizard-getriebene Einstellungen, wir haben Menüführungen, wo man einfach bestimmte Funktionen, Rollen oder was im Betriebssystem, in den Plattformen einfach aktivieren. Es gibt aber einen Schritt darüber hinaus. Wenn ich das alles manuell machen würde, funktioniert das im kleinen Bereich. Habe ich einen Server, zwei Server, dann funktioniert das recht salopp und recht kommod. Aber was passiert, wenn man jetzt mehr hat? Mehr heißt jetzt 100 Server, 150, 200 oder vielleicht noch mehr. Es kommt ja darauf an, in welchem Markt man sich gerade bewegt. Und da funktioniert es mit diesen Wizards nicht mehr so. Weil wenn sie das 100 Mal denselben Wizard machen, das geht einfach nicht. Und daher ist jetzt das Thema, wie baue ich ein Rechenzentrum? Und da ist jetzt der Punkt, warum überlege man nicht eine Strategie, wo ich das automatisiere, wo ich versuche mit Technologien, mit unseren Technologien, also im Konkreten jetzt PowerShell, dass ich es schaffe, so eine Provisionierung, das heißt eines Aufbauen eines Rechenzentrums oder Rechenzentrumsteils, anders zu machen, als was wir vielleicht die letzten Jahre gemacht haben. So, und das ist das Thema von den nächsten 10 Minuten. Das heißt, wir reden jetzt konkret über PowerShell. Wie können wir einfach programmatisch bestimmte Funktionen in ein Rechenzentrum einrichten? Sie haben schon in der ersten Zeile von der Übersicht, von der Agenda ein Wort gesehen, DSC. Das ist eine Funktion, die mit Release 2 jetzt neu dazugekommen ist. Die Abkürzung ist Desired State Konfiguration. Letztendlich geht es darum, dass man in der Technik versucht, einen Soll-Ist-Vergleich reinzubringen. Weil wenn ich sage, ich baue jetzt eine Funktion in ein Rechenzentrum rein, dann möchte ich ja sicherstellen, dass die auch in 2 Jahren noch immer so drinnen ist. Und zwar so, dass sollte etwas passieren, ein File wird gelöscht per Unfall, irgendeine Funktion wird deaktiviert per Unfall, dass es dann trotzdem sichergestellt ist, dass diese gebaute Funktion auch weiterhin funktioniert. Und die Desired State Konfiguration heißt letztendlich nichts anderes, dass ich in der Lage bin, mit PowerShell einen Soll-Ist-Vergleich zu machen, wo ich vorher in einer Planungsphase definiere, wie ist das Soll, wie soll der Server tatsächlich funktionieren und immer auf diesen Referenz mich beziehe im PowerShell-Skript. Und das ist letztendlich die Desired State Konfiguration, immer festzustellen per Skript, ob der tatsächliche Zollzustand noch existiert und wenn nicht, automatisiert über dieses PowerShell-Kommando das wieder so herstellt, wie es eigentlich sein soll. Und das ist die Idee von diesem Desired State Konfiguration. So, kurz ein Überblick, was wir jetzt machen, ist dann in einer Demo. Also ich bin der Erste heute, der Ihnen das auch dann gleich ein bisschen praktisch zeigen will, wie man so etwas programmatisch machen kann. Wir haben jetzt PowerShell Version 4, was hat sich jetzt Großartiges geändert. 3 war Windows Server 2012, 4 ist jetzt die R2 Version. Es hat einfach genau gewisse Dinge zusätzlich, Funktionalitäten reingegeben. Speziell in diesem Desired State Konfiguration gibt es jetzt einfach Statements in PowerShell, die genau diesen Soll-Ist-Vergleich bezogen auf einen Soll-Zustand machen. Diese Overhead-Folie, die Sie jetzt sehen, ist genau im Prinzip das Konzept. Das heißt, wir haben auf der linken Seite die Grundlage, das ist die PowerShell Environment. Wir haben dann in der Mitte den sogenannten Staging-Bereich oder den Soll-Zustand, der in Form einer MOV-Datei, textbasierende Datei, wo drinnen steht, wie dieser Soll-Zustand tatsächlich in dem Server drinnen sein soll. Und mit Desired State-Konfiguration wird jetzt bezogen auf diesen Soll-Zustand, auf diesem Staging-Bereich verglichen, wie der Ist-Zustand des Servers oder der Plattform ist in Bezug auf dem, wie es sein soll. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Ich muss mich da leider dazu jetzt hinsetzen, dadurch bin ich jetzt nicht mehr so im Vordergrund, aber es geht leider nicht anders. Das heißt, ich bitte da um Verständnis, dass ich das jetzt sitzenderweise machen muss. Ich schalte jetzt auf die Konsole um. Ich habe vorbereitet eine lokale Hyper-V Installation, das heißt auf meinem Notebook, wir haben jetzt Version Windows 8.1, also konkret auf meinem Notebook rum, und da oben gibt es halt einen Client Hyper-V, da drauf läuft der Server, also wo man dann sieht, wie das Ganze funktionieren soll. Dieser Server ist halt jetzt genau das Testbeispiel. So, worum geht's? Wenn ich einmal kurz darstelle, wie es in der Vergangenheit war. Sie wollten dem Server eine zusätzliche Funktion geben. Was haben Sie gemacht vielleicht? Sie sind einfach auf die Rollenkonfiguration gegeben und haben Wizard getrieben eine Rolle auf dem entsprechenden Server hinzugefügt. Der Server ist eine Standardinstallation, also da ist jetzt nichts Spannendes oder nichts besonders Großes jetzt drauf. Letztendlich möchte ich mich jetzt konzentrieren auf diesen Internet Information Server. Das heißt, unser Beispiel geht jetzt davon raus, dass ich auf einem Server sicherstellen will, dass da immer ein Webserver läuft. Das ist der Sollzustand. Ich möchte sicherstellen, dass eine Webseite drauf läuft. Ich möchte sicherstellen, dass die Webfunktionalität überhaupt da oben ist. Wie würden Sie das in der Vergangenheit machen? Sie würden dann ganz einfach diese Funktion, diese Rolle anklicken und über diese Wizard-Steuerung würde sie das dann letztendlich installieren. As usual, nichts Besonderes, so wie gehabt in den letzten Versionen dargestellt. Das geht natürlich noch immer, aber das Wichtige ist, dass man das jetzt auch vielleicht mit PowerShell machen kann. Und daher zeige ich Ihnen jetzt eine Variante, wie man sowas tut, indem man einfach PowerShell startet. Ich bin ein Freund von diesem Integrated Script Environment, ISE. Daher starte ich jetzt dieses Environment, um heute halt PowerShell-Kommandos abzusetzen. So, das hintere klicke ich weg. So, das ist da drinnen. Das heißt, wie funktioniert das? Für die Leute, die es schon kennen, ist das jetzt keine große Herausforderung. Dadurch, oder etwas Neues. Das heißt, Sie haben jetzt hier dieses IntelliSense gleich eingeblendet. Das heißt, Kommandos, die Sie abgeben, werden sofort vorgeschlagen, damit keine Fehlfunktionen passieren können durch falsch eingetippte Daten. Und wenn ich jetzt reingebe, als Beispiel create credential, dann habe ich hier in meinem Skript, das jetzt mal ganz locker eingetragen, starte diese Funktion und es wird unten dann tatsächlich dargestellt, wie diese Funktion auch auszuführen ist. In dem Fall hole ich mir jetzt die Credentials, ich melde mich als Administrator an. So, ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt wissen will mit PowerShell, welche Features ich zum Beispiel installiert habe, beziehungsweise welche Rollen, kann ich jetzt eingeben get Windows Feature. Und wenn wir ja gesagt haben, wir konzentrieren uns auf diese Webfunktionalität, dann sagen wir mal, welche Windows-Features im Webbereich habe ich tatsächlich jetzt auf dem Server oben. Wenn ich das größer mache, dieses untere Fenster und rauf scrolle, sehe ich tatsächlich, und das war auch die Bestätigung über den Wizard, dass der Webserver ja tatsächlich nicht installiert ist. Das nächste mache ich nicht mehr manuell, das wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig. Daher habe ich vorbereitet einfach Textdateien. Ich nehme jetzt diese eine, starte die, nehme das Fenster wieder um ein Stück kleiner, damit Sie es sehen, und zeige Ihnen jetzt den ersten Weg, wie man sowas auch über PowerShell machen kann. Das heißt, was ich jetzt tue, ist über PowerShell, über dieses Skript, dass ich diese Staging Area beschicke, indem ich einfach mit der Syntax sage, ich möchte auf dem Server mit dem Namen Windows Server 2012 R2 eine Internet Information Webseite haben, wo sichergestellt ist, dass sowohl ASP.NET installiert ist, als auch IIS. Wenn ich das jetzt starte, wird nichts anderes als eine MOV-Datei erstellt. Das heißt, mit dem Befehl passiert jetzt einmal grundsätzlich nichts anderes, als dass diese Staging Area in den beiden Rollen oder Features vorbereitet sind. Würden wir jetzt auf dieses MOV-Datei reinschauen, würde de facto in einer anderen Codierung dasselbe drinnen stehen, was wir jetzt über PowerShell haben, aber das ist die Grundlage für dieses Desired State Konfiguration. Ich gebe jetzt auch das nächste Kommando ein, das habe ich mir in den Zwischenbuffer, wenn es wahr ist, reingegeben, indem ich jetzt hier diese Start-DSC-Konfiguration eingebe, wo ich bezogen wieder auf den Windows-Server und der tatsächlichen Webseite, wo ich ja diese MOV-Datei drinnen habe, dieses Kommando mit meinen Credentials, die ich dargestellt habe, absetze. So, jetzt startet das, nimmt diese MOV-Datei als Grundlage, dauert wenige Sekunden, 10, 20 Größenordnung, wo letztendlich nichts anderes passiert, als aufgrund dieser MOV-Datei, die ich vorher erstellt habe, jetzt sichergestellt wird, dass der Server die Funktionalitäten hat, die in dieser MOV-Datei drinnen stehen. So, wir sind fast am Ende des Balkens, dadurch dauert es jetzt wirklich nur wenige Sekunden. Das Ergebnis von dem, und das ist die Erwartungshaltung, die ich jetzt habe, würde ich jetzt hier wieder meine Windows-Features bezogen auf die Webfunktionalität darstellen, erwarte ich mir jetzt, dass sowohl der ASP-Stack als auch der IIS installiert ist. Wie Sie sehen, im Vergleich zu vorher ist jetzt der Webserver installiert, als auch unten, wenn man dann runterscrollt, die ASP-Funktionalität. Das ist mir jetzt vielleicht noch zu wenig. Das heißt, in meinem Planungsprozess komme ich jetzt drauf, dass das eigentlich jetzt wenig ist. Ich brauche vielleicht noch das Management-Tool dazu. Ich brauche einfach mehr Informationen. Schauen Sie mal, wie groß diese Windows-Datei ist. Die ist jetzt ca. 1700 Byte groß. Würde ich jetzt im nächsten Schritt meine MOV-Datei erweitern wollen, und ich habe mir erlaubt, wieder eine Änderung in einer Datei vorzudefinieren, wo ich sage, ich möchte nicht nur den IIS haben und das ASP-Stack so wie vorher, sondern ich möchte noch zusätzlich die Management-Tools installiert haben als Features, die Konsole, und ich möchte natürlich auch Webseiten provisioniert haben. Ich möchte ja eine bestimmte Webseite laufen haben. Dann passiert nichts anderes, dass ich dann wieder das starte, die MOV-Datei jetzt neu generiert wird. Schauen Sie bitte auf die Größe der Datei, die ist jetzt 3700 Byte, also um 2000 Byte größer. Ich habe auch mehr eingetragen. Und wenn ich jetzt wieder meine Start-Konfiguration mache, in der Hoffnung, dass ich es nur in dem Buffer habe, wenn nicht, dann was anders. Und starte ich die Konfiguration. Er checkt, was bereits vorhanden ist. Das wird natürlich jetzt nicht neu installiert, aber sichergestellt, dass es läuft. Und die Funktionalitäten, die jetzt zusätzlich dazugekommen sind, also meine Management-Tools und meine Management-Tools konkret und die Webseiten, werden jetzt entsprechend provisioniert. Dieses Beispiel zeigt Ihnen schlicht und einfach, wie relativ einfach, ich meine, wenn man sich damit beschäftigt, ist es einfach, wenn man natürlich neu in der Materie ist, muss man entsprechende Schulung machen. Schulungsfirmen haben Sie jetzt vorher gerade gehört, wo das möglich wäre. Dann kann man jetzt programmatisch ein Rechenzentrum, das stellen Sie sich bitte jetzt so vor, wenn wir das bei einem Server machen, können wir das natürlich auch bei vielen machen, dass man jetzt programmatisch über Scripting, das man in einen Automatisierungsprozess einfließen lässt, die Funktionalitäten innerhalb dieses Rechenzentrums Webserver-Funktionalität, natürlich, jetzt habe ich ASP 4.5, natürlich, und wenn man da unten hat, sehe ich dann auch, die Management-Tools sind jetzt da oben mit der Konsole installiert. Das kann man natürlich gleich überprüfen, wenn ich in den Server-Manager reingehe, in den Tools, habe ich jetzt den Information Manager, und wenn ich dann auf die Seiten reingehe, die ich provisioniert habe, sehe ich jetzt zwei Seiten, nämlich die Default-Webseite und die Katapult-Webseite. Die hat es vorher natürlich nicht gegeben, weil es ja vorher auch den Internet Information Server nicht gegeben hat. Wenn wir in die Verzeichnisstruktur reingehen, werden Sie sicher wissen, dass die Verzeichnisse im INET-Pub drinnen sind, gibt es jetzt diesen Katapult 2014. Das ist genau diese Information, die es ja vorher nicht gegeben hat und die ich jetzt über diese MOV-Datei per Programm definiert habe, dass sie da zu sein hat. Und ich starte das, dann kommt dann genau dieses Bild raus. Das ist jetzt natürlich nur das Bild, was ich mir erwarte. Wenn ich jetzt da reingehe, ist es de facto genau dieser Webserver. Wenn ich dann auf Localhost gehe, dann muss das genau so reinkommen. Würde ich jetzt diese Datei, und das ist jetzt der Punkt, und das möchte ich gleich herzeigen, würde ich jetzt per Unfall, und das ist ja das, was ich zeigen will, würde ich jetzt per Unfall dieses komplette Verzeichnis löschen, und damit bin ich beim Abschluss von meiner Präsentation. Nehmen wir jetzt an, das passiert, brauche ich nichts anderes tun, als in meinen Skripts eine Funktion starten, die in der Lage ist, ich mache es jetzt wieder mit dieser Start-DSC-Konfiguration, aber im Prinzip eine Abfrage, ist diese Seite vorhanden, ist dieser Folder vorhanden, ja oder nein? Und wenn nein, sei so nett, führ es bitte automatisch nach, um sicher zu sein, dass es auch drinnen ist. Und würde ich jetzt in diesen Folder wieder zurückgehen, sehen wir, dass dieser Katapult 2014 Folder wieder vorhanden ist. Und damit bin ich eigentlich schon für heute fertig. Danke mal für die Aufmerksamkeit. Ich übergebe dann wieder an den Klaus Reiter, der Ihnen einen weiteren Schritt in dieser Provisionierung von Rechenzentrum zeigt. Dankeschön.
Danke, Alfred. So. Verlassen wir PowerShell, kommen wir zur System Center R2, was, wie gesagt, wir hatten ja damals im April unser großes MMS Redelivery, wo wir uns ausschließlich um System Center 2012 gekümmert haben. Also wer das nicht gesehen hat, Sie werden nachher in die Decks finden, die ganzen Links, weil das ist ja alles aufgezeichnet. Deswegen werden wir uns jetzt auch nur fokussieren auf die Neuerungen und genau auch mit dem Fokus, was wir gerade gehabt haben, um Provisionieren. Und wie gesagt, im Virtual Machine Manager geht es jetzt sehr stark um das Thema Storage. Bis dato kannte man halt einen Virtual Machine Manager, ja, da habe ich Virtual Machine Templates angelegt und ich habe Virtual Maschinen rausgebracht. Mittlerweile ist eigentlich der VMM das strategische Produkt, wenn es ums Provisionierung geht, fürs Datacenter. Wir werden auch nachher in der zweiten Session, werden Sie da sehen, mit Private Cloud, was man da noch drumherum macht. Aber faktisch wird eigentlich im Hintergrund immer der VMM angesprochen. Ein großes Thema im Storage, wir hatten es damals in der letzten Session schon gezeigt, er hat die ganzen Schnittstellen drin, der VMM setzt auf sehr viele oder Schnittstellen auf, die im Windows Server schon integriert sind, also da muss ich nichts nachinstallieren. Wenn man die SMES-Provider, wo wir auch jetzt kurz sehen werden, der ist im Server drin, da setzt der VMM einfach drauf auf. Man hat da einige Sachen reingesteckt, wenn man diesen Wisser durchgeht, wenn man da unten sieht, bis die ganzen Daten da sind, da haben wir im VMM eine zehnfache Verbesserung, um die ganzen Sachen schon reinzukriegen. Was neu ist, und das ist auch wieder zurückgehend auf die Strategie, wo ich dann nachher noch beim nächsten eingehen werde, dass also die Microsoft also immer mehr präferiert, dass sie die VHDs und zukünftig die SQL-Sachen alle auf einem File-Share liegen, was sehr viele Vorteile hat. Und genau das können wir jetzt auch im VMM abbilden, plus auch eine Klassifizierung, die werden wir uns dann schnell in der Demo anschauen, weil ja diese Klassifizierung wieder weit sehr wichtig ist, um nachher mit Templates arbeiten zu können. Nochmal ganz kurz als Recap, Scale-Out File Cluster, also das ist, was die Microsoft Preferred als Target ausgibt, eben dann für VHDs. Es ist das Ganze nochmal kurz da wiederholt, ein Active-Active-Cluster. Ich kann einfach mehrere dazuhängen, was dann dahinter für das Storage ist. Wir haben es heute in der Keynote kurz gehört, das können die Microsoft Storage Spaces sein, das kann ein NetApp sein, was auch immer. Faktisch, idealerweise liegt oben der Microsoft Scale-Out File Cluster und neu ist jetzt eben, dass man das komplett über ein VMM auch managen kann. Was man dann hier in der Folie sieht, ich könnte wirklich, wenn es jetzt dieser File Cluster ein Storage Space hätte, kann ich da wirklich in dem Ganzen hergehen. Ich sage, was ist das für Cluster, was ist das für ein Pool, soll er hernehmen, wie soll die Klassifizierung von diesem Share gleich sein und wie soll er die innerhalb dieses Storage Space anlegen. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ob das gespiegelt ist, ob das gestriped ist, ob es eine Parity ist. Beim Cluster erlauben wir keine Parity, da gibt es nur Mirror. Dann kann ich das wirklich alles aus dem VMM schon direkt raus machen. Und genau, übernächst werden wir dieses Demo. Und das zweite, ich habe es schon kurz angesprochen, diese ganze Klassifizierung. Und das war bis dato eben nur möglich, wenn ich per SMS, wie bei uns jetzt im Beispiel die NetApp. Das geht jetzt auch für die ganzen File-Shares, plus es geht auch für Fabric-Komponenten, dass Sie wirklich schon mal sagen, was ist das für eine Klassifizierung und dementsprechend bauen wir die Template. Bitte? Oh, Entschuldigung. Danke. Gut, dann schauen wir uns das schnell in der Demo mal an. Und das. Gut, was wir jetzt hier sehen, ist der VMM. Wir haben hier zwei Provider drin. Das sind einmal ein Provider, wo eben die NetApp läuft. Also das heißt, von der NetApp kann ich, kriege ich einen SMSI-Provider, den Sie auf irgendeinen Server installieren. Und dementsprechend gehe ich dann mit AdProvider drauf. Und habe dann die ganzen Connection-Setting, da führt sie einfach der Wisser durch. Wenn das einmal passiert ist, geht es anschließend schon her, er holt alles automatisch rein. Das zweite, und da werden wir uns jetzt auch die Demo damit machen, ist eben ein File-Cluster, der jetzt schon besteht. Das ist einfach verbunden, da habe ich die ganzen Informationen schon herin. Wenn ich jetzt dann in die Classification und Pools reingehe, und da sieht man schon, da hat sich auch nochmal einiges getan, die nur mit den Informationen über den SMSI-Provider, was wir da gesehen haben, haben Sie da schon die kompletten Informationen von der NetApp zum Beispiel drin. Also wir haben da einen Storage-Pool, wo physikalisch 4,5 Terabyte drin sind. Durch das, dass die NetApp ja auch in der Storage schon komprimiert, ist jetzt da sehr viel Platz noch frei. Also das Used ist nur ein Terabyte. Faktisch allokiert, was Sie aber hier sehen, ich habe da zwei Volumes, a 3 Terabyte, die physikalisch gar nicht drin sind, aber durch die Komprimierung einfach zur Verfügung stehen. Und genau diese Werte kann ich hier schon rauslegen und deswegen ist da eigentlich rot, weil er ihm sagt, ich habe 147% überprovisioniert. Und was ich dann auch in einem Operation Manager Teil zeigen werde, und das ist natürlich alles integriert mit Operation Manager, solchen Alerts würden Sie einfach auch schon proaktiv sehen, dass ich sage, hey, Moment einmal, da stimmt was nicht. In dem Fall weiß ich, dass es stimmt und ich muss halt das Regelwerk anpassen. So, und da haben wir dann auch nachher für die Demo, wir haben SAS-Platten drin und deswegen haben wir das klassifiziert als SAS und wir haben einen zweiten Storage Pool da drin, die eben mit SATA-Platten bestückt sind. Und die haben wir dann eben hier schon mit SATA klassifiziert. Gut, für unsere heutige Demo, wie gesagt, diese ganze Provisionierung einer NetApp, wenn Sie das nochmal interessiert, das ist im Katapult 8 gewesen, da gibt es eine ganze Demo, wo Sie wirklich komplett die ganzen Loons provisionieren bis in den Cluster einbinden. Deswegen schauen wir uns heute eben den File-Server an. Ich kann einfach hierher gehen, ich sage Create File-Share. Wir sagen, das ist halt VM-Katapult, der Share. Nachdem das ein Cluster ist, gehe ich auf Volume und Sie sehen hier schon, er schlägt mir vor, ich habe an diesem Scale-Out-Cluster zwei CSV-Dateien. Wenn Sie mit File-Cluster oder Hyper-V-Cluster nicht das noch nicht kennen, Sie sagen einfach einer Platte oder Loon oder was das auch immer ist, sie ist CSV-enabled, das ist Cluster Shared Volume, das ist dann genau die Technik, jeder Host sieht beides. Und technisch wird das immer so angelegt, wie man es hier sieht, C Cluster Storage Volume 1 und dementsprechend, wenn ich auf jeden Host gehe, unter diesem Pfad finde ich eigentlich immer diese Cluster-Disken. In dem Fall gehen wir auf die zweite und jetzt könnte ich schon eine bestehende ausnehmen, aber dass man dann auch sieht, dass er das gleich mitmacht. Und lassen das jetzt kreieren. Was man hier dann nachher nachschauen kann, da gibt es dann eben die Jobs. Hat er schon gemacht. Hat die Storage Classification schon gemacht. Und hier sieht man jetzt haben wir einen neuen File-Share mit eben der Klassifikation File-Share-Katapult und dass das auch passiert ist, schauen wir in den Cluster, jetzt bin ich in dem Cluster-Manager drin, wo man das eigentlich früher machen hat müssen, wie gesagt, den brauche ich halt theoretisch nicht und Sie sehen, hier ist der neue Share im Cluster angelegt. Der weitere Vorteil des Ganzen, wenn man nachher die Shares zuweist auf den Hosts, wird auch sofort das Ganze mit den ACLs richtig eingetragen, also das ganze Permission-Management, was man früher auch gemacht hat, macht in den Oyster VMM mit. Gut, jetzt hätten wir eben einen neuen File-Share und ich möchte das jetzt anhand kurz der Templates zeigen. Ich habe da einige VM-Templates. So, und jetzt könnt ihr hergehen und Hardware-Konfiguration und jetzt würde ich die Klassifikation von diesem Template umändern, was dann heißen würde, es ist in dem Template einfach schon fest verdrahtet, welche Disk, also ich habe das dann, wenn ich mit diesen Templates arbeite, Sie sehen, ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht mehr auswählen. Er würde dann bei der Auswahl, und das zeige ich jetzt da schnell, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich habe es nicht zugewiesen, aber Sie sehen hier schon, es würde ein Rating geben, ich habe diesen Share momentan noch keinen Host zugewiesen, also dementsprechend, ich konnte die Maschine gar nicht deployen. Wenn jetzt der Host das Richtige hätte, und das werden wir dann in der Session 2 sehen, der würde automatisiert, aha, ich brauche den File-Share, das ist der Host, der würde das automatisch hin deployen. Und deswegen kann ich da eben sehr leicht Self-Provisioning machen. Gut, das einmal, dass Sie sehen, also die ganze Storage-Management kann ich heute im VMM machen. Dann darf ich kurz wieder auf die Folien zurückgehen. Gut, gehen wir zum zweiten Thema. Operation Manager, wie gesagt, es ist sehr wichtig natürlich, wenn ich die Infrastruktur habe, dass ich das natürlich auch monitore. Eins der Teile ist, was man hier eben sieht, Sie definieren im VMM eigentlich dann Clouds und in den Clouds haben Sie die ganzen Sachen, was Sie da auf der rechten Seite sehen, drin, wie viel virtuelle Maschinen dürfen da angelegt werden, wie viele CPUs haben wir, was für Storage dürfen verwendet werden oder auch diese Class, was wir jetzt gerade gemacht haben, ich kann sagen, in dieser Cloud darf ich zum Beispiel nur diesen File-Share-Storage verwenden oder ich habe nur SAS-Storage. Und genau was jetzt auch neu ist, dass man genau sieht, wenn Sie in den Operation Manager nachher reinschauen, dass Sie unter diesen VMN-Views wirklich reindrillen könnten, dass Sie wirklich sehen, okay, da sind meine virtuellen Maschinen, da sind meine Ressourcen, wozu der Cloud kennt, das kann ich heute alles im Operation Manager sehr schön anzeigen. Das zweite, als Komplettsicht, da waren wir jetzt gerade drin, es gibt eben dann auch ein neues Dashboard, wo Sie genau diese Informationen, was man da rechts oben sieht, haben. Er fängt die ganzen Pools zusammen, gibt es raus am Ops Manager und wie gesagt, wenn irgendwas wäre, ob jetzt da, was ich vorher gesagt habe, dass die Storage überprovisioniert ist, ob irgendwelche VMs Grenzen erreicht sind, würden Sie das zentral im Operation Manager einfach sehen. Also da hat sich noch einiges getan, diese Integration Operation Manager mit VMM, alles was der einsammelt, wir finden Sie im Ops Manager dann eben wieder zur Sicht, Dashboard und zur Alarmierung. Was eben neu ist, und das ist jetzt das Thema, ist das System Center Advisor Integration. Den System Center Advisor gibt es eigentlich schon einige Jahre. Ist, ich weiß nicht, setzt denn irgendjemand ein von Ihnen? Habe ich fast erwartet. Das tut keiner, warum auch immer. Es war schon immer eine kostenfreie Lösung. Wenn ich also den Server unter SA habe, konnte ich das bis dato schon einsetzen. Der Punkt ist, wenn man sich das mal anschaut, was muss ich tun, war es bis jetzt gar nicht so ohne, weil es ist im Prinzip, wenn wir sehen, ein Webservice, also was auch in Azure läuft und ich muss natürlich diese Daten erst einmal raufbringen. Und das war bis dato so, dass ich da Agents runterladen mussten, Zertifikate runterbringen mussten, das war gar nicht so einfach. Aber was ist der ganze Mehrwert der ganzen Geschichte? Sie sehen es auf der rechten Seite, es ist ein Best Practice von der Microsoft. Alles, was da so reinkommt, wo wir feststellen, da gibt es Fehlkonfigurationen oder das sind Best-Practice-Einstellungen mit eben gepaart mit Knowledge Base, ist in dem Advisor drin. die, also dieses Know-how geht zu den Agents runter, der scannt es und sie sehen oben an der Konsole eben, haben sie da Fehler, was sollten sie tun. Und eben neu, jetzt sind wir einen Schritt zurück, es ist nicht alles drin, es ist jetzt hier mal die Liste, was Sie sehen, welche Configuration-Daten oder was ich analysieren kann. Es geht eben bei Windows Server 2012, bei Server 2.8, R2, Hyper-V, Active Directory, SQL eigentlich ab 2.8, also das ist sicher mit das Interessanteste. Im Exchange-Bereich 2010er Schiene, Lync ist neu dazugekommen, die 2013er Schiene und auch noch ältere 8er Server. Auf der rechten Seite haben wir einen Link eingefügt, also das ist die Webseite, wo Sie auch, wie gesehen, auf welchen Betriebssystemen man das machen kann und was wirklich komplett supported ist. Und das Schöne, ich habe es schon kurz angesprochen, ist die Integration jetzt mit dem Operation Manager. Ich werde es kurz, bei mir ist es schon eingerichtet, aber ich zeige Ihnen ganz kurz, mit dem, wie einfach das jetzt wäre, das generell zu generieren. Der Vorteil ist, diese Alerts, wo man kurz an der Konsole in Azure sehen, habe ich dann sofort im Operation Manager drin, weil ich gehe mal davon aus, wenn ich einen Operation Manager habe, schaue ich da primär da rein. Und eben, wenn ich dann eben Notification oder Ticketsystem am Operation Manager angeschlossen habe, geht das sofort mit. Eben, ich habe es kurz gesagt, ich brauche, es wird einfach die ganz normale Operation Manager Infrastruktur verwendet und das Ganze, was wir früher braucht haben, Zertifikate, eigene Management, brauche ich für das Ganze nicht mehr. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch kurz zeigen. Gut, das ist jetzt der Einstieg von dieser Seite. Wenn Sie das einmalig aufmachen oder sagen Sie, generieren, dann kann ich das mit Live-IT oder mit einem Microsoft-Account einfach anlegen und dann habe ich den Service. Und hier sehen Sie eben auch schon die Übersichten des Ganzen. Ich habe so einen Overall-Status, wo ich jetzt sage, ich habe 3 Server mit kritischen Alerts, wo ich mir anschauen sollte. 10 haben ein Warning und 5 von meinen Servern sind einfach okay. Da habe ich die ganzen Auflistungen. Sie können dann von da auch die Regeln bearbeiten, was einfach heißt, wenn Sie sagen, da sind Alerts drin, ja, das passt so für mich, dann kann ich das dann natürlich wegnehmen. Er macht so Snapshots von den Configuration Items, was er so einsammelt, also da haben sie dann auch einen Soll-Ist-Vergleich. Hier haben sie noch die Übersicht von den Agents, ob die aktuell eben Daten geliefert haben. Wie gesagt, die haben jetzt da 3 welche drin, die gibt es in meinem System nicht mehr. Und sie haben auch noch die Möglichkeit, User-Verwaltung zu machen, wenn sie sagen, dass ein Kollege einfach auf diese Konsole draufschauen kann. Das ist einfach mal die Einstiegs, so wie es klassisch war. Und jetzt schauen wir uns das Ganze im Operation Manager an. Sie finden eben, wenn Sie dann den R2 installiert haben, ist es out of the box drin. Für ein 2012er SP1 können Sie es als Add-on dazu installieren. Was ich jetzt schon gemacht habe, das ist die Connection-Seite, bloß dass man es kurz gesehen hat. Das schaut dann im Prinzip so aus, Sie würden den Wizard aufmachen, Sie melden sich genau mit dem Account an, wo Sie den vorher aktiviert haben und dann geht das schon durch und einfach diese Subscription ist fertig. Brauche ich nichts mehr weiter tun. Und ein zweiter Schritt ist dann nachher nur noch herzugehen. Da habe ich die Advisor Management Agent, ich brauche nichts anderes tun, als sage Add Computer und da kann ich schon mal hernehmen, wenn Sie da auf Search gehen, dann kommen eben alle Ihre Windows-Server, die Ihren Agent drauf haben, ich könnte einfach hergehen und sagen, den will ich da jetzt auch dazu nehmen und dann war es das schon. Was er dann im Hintergrund tut, er tragt das ein und Sie werden bei der nächsten Synchronisation oben auch schon sehen in dem Dashboard, dass dieser Agent jetzt mit diesen Analysefunktionen vom Advisor funktioniert und wenn es halt Alerts gibt, das sieht man dann nachher in der Konsole. Da haben wir hier die Active Alerts, also da gibt es einen extra Folder, der schon vordefiniert ist, wo Sie die ganzen Alerts sehen, wo ich dann abarbeiten kann oder eben generell den Status wird, dass der Agent einfach aktiv ist und was man hier schon sieht, Das ist auch, wenn Sie noch nicht drin waren, das sind 3 Management-Server bei uns in der Umgebung und auch das ist auch hoch verfügbar. Also die Management-Server wechseln sich ab, wenn da einer nicht da ist, haben Sie immer permanente Connection mit dem Operation Manager nach oben. Gut, ganz kurz, dass wir das auch nochmal gesehen haben, was ich da kurz vorher versprochen habe, dass das jetzt im Ops Manager mit dem VMM drin ist. Sie sehen die Clouds, die bei mir haben da 2 definiert und Sie sehen im zweiten Reiter oben bei Storage Classification eben, dass man da die SAS und SATA und FileShare eben auf diesem anderen Cloud da definiert hat und man sieht die ganzen Quoten, was in diesen Clouds definiert sind und wenn es wie gesagt, wenn da eben Schwellwerte erreicht werden, dann geht es nochmal los, zuerst kriegen Sie ein Warning und dann kriegen Sie irgendwann einen Error. Gut, das wäre meine kurze Übersicht gewesen, was jetzt so im Operation Manager und im VMM neu ist für den Bereich Provisionierung. Dann darf ich dann an den Kollegen übergeben.
Ja, während das Bild gebaut wird, darf ich Sie schon mal herzlich auch meinerseits begrüßen. Mein Name ist Roland Rambau von der Firma Cisco Systems. Ich bin SE bei Cisco und zuständig für Datacenter-Produkte, schwerpunktmäßig UCS-Server. Allerdings nicht hier in Wien, sondern in unserem Salzburger Office, also für den Westen von Österreich eigentlich zuständig, aber die Wiener Kollegen sind zurzeit ausgeflogen und haben mir die Chance gegeben, hier vortragen zu dürfen. Und ich will Ihnen hier eine ganz praktische Frage beantworten, auf die Sie wahrscheinlich stoßen. Denn wenn Sie System Center Operations Manager einsetzen wollen, dann wollen Sie das natürlich mit Ihrer Server-Hardware verbinden, dass Sie auch die mit managen können und überwachen können. Und dazu braucht man natürlich ein kleines Stückchen Deklarationen oder Software. Und sollten Sie also jetzt UCS-Server haben, dann werden Sie im Web suchen nach UCS Management Pack, da finden Sie es ganz schnell, also das Modul, um die Management-Funktion der Hardware mit dem Operations Manager zu verbinden. Und dann kommen Sie auf eine Webseite, von der ich hier einen Snapshot gemacht habe. Und da finden Sie auf der linken Seite, also es ist das, was wir suchen, das Cisco UCS Management Partner Ecosystem, wo eben die oben zu sehen ist für Microsoft System Center Operations Manager und da finden wir ganz links unten All Releases, 2.6, 2.4 und so weiter bis 1.0 runter und darüber steht Latest Releases und komischerweise ist als Latest Release 1.0 in Klammern 1 aufgeführt und dann als zweite die 2.6, die jetzt hier gerade markiert ist und dann gibt es auch noch eine 2.4 und 2.1. Wie kommt das und warum springen wir da auf 1.0 zurück? Gut, da kann man jetzt reinklicken und das habe ich hier für Sie gemacht. In der Mitte sehen wir nochmal den Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben und da ist es auch schon klar, dieser Download 2.6.1 funktioniert nur mit der neuesten Version von System Center Operations Manager und die älteren Versionen, also 2.4 oder 2.1, wie es drunter steht, beziehen sich eben auf ältere Versionen, die wir natürlich auch noch zur Verfügung stellen würden, falls Sie die noch im Einsatz haben. Aber dann drüber, diese Release 1.0, da steht jetzt eine andere Produktbezeichnung, nämlich UCS C-Serie Server Management Pack for Microsoft Systems Center Operations Manager. Und naja, die ist relativ neu, die ist im vorletzten Monat, jetzt ist es schon, wir sind ja schon im Dezember, also Ende Oktober rausgekommen, das Release-Date und die naheliegende Erklärung ist, C-Serie ist eine bestimmte Art von Servern, für die ist die und für die anderen Server, die wir wahrscheinlich auch haben, ist das andere und diese naheliegende Erklärung ist aber falsch und deswegen will ich Ihnen ein bisschen erklären, was wirklich hier der Unterschied ist. Hier ist die komplette Palette der UCS-Server, die Cisco derzeit anbietet. Die ändert sich natürlich von Zeit zu Zeit, so wie Intel neue CPUs an den Markt bringt. Wir sind meistens beim Launch einer neuen Server-CPU auch mit dem entsprechend abgedateten Produkt mit dabei. Wir haben hier grundsätzlich die 2-Sockel- und die 4-Sockel-Lösungen von Intel im Angebot, also 2-Sockel E5 2400. 2-Sockel E5 2600, V2, denn da war der Update auf die Ivy Bridge Generation im September, das haben wir hier schon durchgezogen, hat sich allerdings nichts an der Plattform verändert. Dann die vier Sockel, da ist der Ivy Bridge noch nicht eingeführt, das kommt nächstes Jahr. Dann die E7, also die für Mission Critical mit mehr RAS-Features ausgestattete Version des Xeon-Prozessors. Auch da werden wir in naher Zukunft ein Update sehen mit zwei Sockeln, mit vier Sockeln. Und das Ganze gibt es oben als Server fürs Rack und unter dem horizontalen Strich die Blades. Wir haben also all diese Konfigurationsoptionen sowohl in einer Rack-Server-Version, in einer Blade-Version. Die Blades nennen wir B-Serie, die Racks nennen wir C-Serie. Wir sind sehr, sehr stolz, wie schön unser Serverangebot im Markt angenommen worden ist. Wir haben ja erst 2009 die Server an den Markt gebracht, an einen eigentlich schon gesättigten Markt mit vielen Konkurrenten. Und es war überraschend, dass Cisco hier überhaupt in diesen Markt neu einsteigt. Trotzdem sind wir als Einzige dramatisch gewachsen und haben mittlerweile, wir gehören mittlerweile zu den Top 5 Serverherstellern weltweit. Und im Blade-Server-Markt haben wir ganz klar schon die Nummer 2 erreicht und machen uns Hoffnungen, auch da noch weiterzukommen. Warum ist das so? Wie ist es möglich geworden, so einen durchschlagenden Erfolg hier zu haben? Wir machen halt gewisse Dinge anders. Und diese Folie zeigt einfach, worin dieses andere besteht. Dieses andere besteht, basiert natürlich auf Netzwerktechnologie, das sollte keine Überraschung sein. Cisco als Netzwerkfirma kommt natürlich von dieser Seite. Und was wir vereinfacht haben, ist die Netzwerkinfrastruktur und auch das Management der Server. Und hier sieht man es jetzt am Beispiel von Blade-Systemen. Wir behandeln eben nicht jedes Blade-Chassis als ein Einzelstück, das einzeln gemanagt wird, sondern wir haben das Management zusammengefasst in den Switches, was man hier... Hier oben ist es, fällt so nicht ins Gesicht, sieht man den Switch, allerdings doppelt ausgelegt natürlich, wir verwenden hier immer redundante Switches. Es ist nur ein einziger Switch hier vorhanden, der aber mit dieser sogenannten Fabric Extender Technologie mit Linekarten in den einzelnen Chassis verbunden ist. Und so haben wir ein Netzwerk, das sowohl die Aufgabe des Ethernet als auch des Fiber Channel übernimmt. Das heißt, wir fahren hier FCOI, um den Storage-Dienst, den SAN-Dienst anzubieten. Und wir haben zu diesem Zweck für die Server einen speziellen Interface-Adapter entwickelt, den UCS Virtual Interface Adapter, der also virtualisierte Instanzen von Ethernet, NICs und Fiber Channel HBAs anbietet für hunderte von virtuellen Maschinen. Und nachdem wir dieses Netzwerk hier so vereinfacht haben, haben wir auch den, was sonst bei anderen Anbietern normalerweise ein Serviceprozessor in jedem Server ist, hier zentralisiert in dem UCS-Manager, der in den Switches läuft und bis zu 160 Server, die hier in Blades angeschlossen sind, zentral verwalten kann und damit sehr viel einfacher verwalten kann. Ich werde hier jetzt nicht auf die detaillierten Fähigkeiten hier eingehen, aber das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verbindung zu dem Operations Manager herstellen will mit diesem Management Pack, dann geht diese Verbindung über diesen UCS Manager, der verfügt, und das ist eins der Designprinzipien bei unserem System, dass wir immer XML Management APIs offen zur Verfügung stellen nach außen. Auch dieser UCS-Manager verfügt über ein XML-API, das eben hier von Third-Party-Applikationen und auch eigenen Applikationen von Cisco und in dem Fall hier von Operations Manager von Microsoft gesteuert werden kann. Alle Operationen sind über das API verfügbar. Es gibt nichts, wo Sie noch irgendwie anders tricksen müssten. Und das geht eben nicht nur mit der B-Serie, mit den Blades, obwohl das natürlich der Normal- und Standardfall ist, sondern von Anfang an war es auch immer möglich, Rack-Mount-Server, zum Beispiel, weil man mehr Platten braucht, weil man irgendwelche Kryptokarten oder Ähnliches, in den Blades kann man ja keine Standard-PCI-Karten einbauen, aber in den Rack-Mount-Servern ist das möglich. Es war also von Anfang an, ab 2009 möglich, auch Rack-Mount-Server in dieses System einzubauen. Die müssen dazu mit diesem virtuellen Interface-Adapter ausgestattet sein und werden dann auch über den UCS-Manager gemanagt. Allerdings gibt es natürlich häufig auch Anforderungen bei Kunden, einzelne Server zu haben, in Außenstellen überhaupt nur ein oder zwei Server zu brauchen. Und dann wäre natürlich das Fabric mit dem Switch vielleicht Overkill. Und das ist eben die andere Situation. Wenn wir den C-Service-Server, einen einzelnen Server managen müssen, dann steht uns der UCS-Manager nicht zur Verfügung. Und dafür gibt es jetzt anstelle der sogenannten SIMC, also Cisco Integrated Management Controller, auf dem Rackmount-Server. Die Blades haben den nicht, aber die Rackmount-Server haben den. Und ab der Version 1.5, die eben jetzt relativ spät erst dieses Jahr eingeführt wurde, bietet der eben auch dieses XML oder ein ähnliches, muss man sagen, nicht das gleiche, ein ähnliches API an und kann eben auch mit einem Management-Pack integriert werden. Und das ist jetzt die Erklärung für die verschiedenen Versionen. Also die Version 2.6.1 ist die für die Situation, wo ich den UCS-Manager im Einsatz habe und mehrere Server über diesen zentralen Punkt managen kann. Und das geht seit 2009 und deswegen ist die Versionsnummer so fortgeschritten. Und erst seit diesem Jahr und tatsächlich erst seit Oktober haben wir das Management Pack jetzt auch für Einzelserver, die in der gleichen Weise integriert werden können. Und so geht es uns mit einigen anderen Produkten. Das heißt, auch für Orchestrator, für Virtual Machine Manager haben wir die Integration für die Situation mit UCS Manager schon seit einiger Zeit, sind aber gerade dabei, die Integration für die Einzelserver, wo wir keinen UCS Manager zur Verfügung haben, nachzuziehen. Ich habe jetzt gestern die Nachricht bekommen, die sollten nämlich eigentlich letzte Woche ein paar Versionen davon rauskommen, dass es sich nochmal um 2-3 Wochen verzögert und sie wohl nächste Woche zur Verfügung gestellt werden. Es gibt allerdings die Teile zum Teil in Beta. Da habe ich hier unten URLs angegeben, wo man sich die aktuellsten Informationen besorgen kann. Also wie gesagt, wir ziehen das jetzt für die Standalone-Server nach. Für UCS-Manager gibt es das schon länger. Ja, jetzt haben wir hier über wichtige Teile der Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Cisco hier schon gesprochen. Ich habe über Unified Computing System und den UCS-Manager gesprochen. UCS Power Tool unterstützen wir eben auch. Und dann will ich noch 2 Slides über das Feld in der Mitte erzählen. Es ist aber auch im ersten Vortrag schon genannt worden, der Nexus 1000V-Switch, also unser virtualisierter Nexus-Switch. Hier ist eigentlich das Wesentliche, dass Sie damit die Möglichkeit haben, die bisherige organisatorische Aufgabenverteilung aufrechtzuerhalten, wenn Sie das möchten. Das heißt, Sie können in der virtuellen Maschine ein Stück Software integrieren, eben diesen Nexus 1000V, mit dem Sie dann, das Management, die Netzwerkfunktionalitäten und das Management des Netzwerks dem Netzwerkadministrator überlassen können, der da die gleichen Features und die gleichen Tools verwenden kann, wie er sie vom wahrscheinlich vorhandenen physikalischen Cisco-Netzwerk kennt. Und hier eine saubere Aufgabentrennung möglich ist zwischen einem Serveradministrator, einem Netzwerkadministrator, wie wir es ja in vielen Organisationen finden. Und das hat sich also gerade, ja, hat mehr auch soziale Gründe, dass hier eine einfache Integration zu ermöglichen und nahtlos zu arbeiten. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ich habe die Frage, die ich vorher aufgeworfen habe, auch beantworten können.
Gut. Dankeschön. So, kommen wir, wie versprochen, zu dem, denke ich, momentan aktuellsten Thema, die Netzwerktechnik mit dem Ganzen, was ich mit Virtual Machine Manager, mit unserer Orchestrierung machen kann. Und das wird auch jetzt der größte Teil sein für den Rest der Session und da darf ich jetzt an die Kollegen von der Denyup übergeben.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Stefan Schrammeck von der Denyup IT. Was bieten wir an im Bereich Cloud? Also wir bieten an Public Cloud Lösungen, das heißt Microsoft zum Beispiel, Office 365, Windows Intune, CRM und so weiter. Und im Bereich Telefonie haben wir Enphone als Partner. On-Premise beim Kunden bieten wir natürlich auch an Konzeptionierungen, Consulting, Proof of Concept, Installationen, Migrationen. Und im Bereich Private Cloud, das heißt gehostete Cloud bei uns, haben wir schon seit 2007 ein Rechenzentrum laufen. Und durch die veränderte Technologie, also die sich in den Jahren geändert hat, haben wir vor einem Jahr entschieden, dass wir eine neue Plattform aufbauen, basierend auf Microsoft Cloud OS und Cisco UCS, die uns eben bei diesem Hybrid-Gedanken, wo wir uns sehen, eben als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Cloud-Möglichkeiten sehen, und eben Microsoft und Cisco hat uns da super eigentlich unterstützt in dieser Idee. Durch die veränderte Technologie ist aber auch ein verändertes Arbeiten notwendig, dass die Experten eigentlich immer weiter zusammenrücken. Das heißt, Experten aus dem Bereich Server und Virtualisierung und aus dem Bereich Netzwerk mussten viel mehr zusammenarbeiten, als es vielleicht in anderen Projekten gewohnt sind. Und da möchte ich jetzt zu meinen Kollegen weitergeben. Lorenz Hinticher, Spezialist für Netzwerk.
Guten Morgen meinerseits. Wir haben jetzt hier auf dieser Folie oder auf diesem Slide einen Spezialanwendungsfall von der gerade eben gezeigten Strategie hier, nämlich Kunde hat einen oder mehrere Server bei uns im Rechenzentrum, also nutzt die Private Cloud Wolke links unten vorher und wir sehen und will eine Verbindung von seinem eigenen Netzwerk on-premise, also im eigenen Büro, zu seinen jeweiligen Maschinen haben. Das haben wir hier symbolisiert, links unser Rechenzentrum mit den einzelnen Tenants, das heißt den virtuellen Maschinen, die den jeweiligen Kunden gehören und rechts die Netzwerke jeweils beim Kunden vor Ort. Wie mein Kollege Schrammel gerade schon gesagt hat, wir haben vor einem Jahr entschieden, uns eine neue Infrastruktur zusammenzubauen und diese Infrastruktur soll möglichst universal sein, möglichst alle Anforderungen, mit denen Kunden zu uns kommen, gleichzeitig erfüllen und abdecken. Wir haben jetzt hier da somit sowohl Zugriffe aus dem Internet auf öffentliche Server in den jeweiligen Tenants, als auch die Verbindungen von den Netzwerken beim Kunden vor Ort, on-premise, typischerweise Leastline oder VPN-Tunnel zu den Maschinen des jeweiligen Tenants. Wir versuchen, möglichst universal zu sein, das heißt, wir wollen unseren Kunden sowohl Layer 3 transparente Tunnel, das heißt also geroutete Verbindungen ins Netzwerk anbieten, als auch im Sinne von Niederschwelligkeit Layer 2 transparente Tunnel. Das bedeutet, dass der Kunde sein eigenes Netzwerk vor Ort nahtlos zu uns und zu den Servern, auch wenn sie bei uns im Rechenzentrum stehen, erweitern kann.
Ja, aber Lorenz, wenn ich mir das so anschaue, das sind überlappende IP-Bereiche und gerade so 1.2.1.6.8.1.0 Netze, die recht gängig sind.
Werner, ist völlig korrekt. Wenn wir Kunden die Erweiterung vom Netz zu uns hin anbieten, müssen wir davon ausgehen, dass es mehrere Kunden gibt, die dieselbe IP-Range verwenden. Im 192.168.1 ist ein Klassiker, würde ich sagen. Und wir müssen, die Infrastruktur muss es damit zurechtkommen, dass mehrere Tenants einen überlappenden IP-Bereich haben. Nichtsdestoweniger, trotz allem, auch wenn wir Kundenlayer 2 transparent zu uns durchtunneln, gehört zu den Sicherheitsanforderungen in der Firewall. Es ist notwendig, wir wissen, was im Layer 2 passieren kann, Broadcast Storms und dergleichen Dinge mehr, dass wir das Rechenzentrum und die Maschinen der anderen Tenants vor derartigen Dingen, die bei einem Kunden passieren, schützen und Broadcast Storms zum Beispiel abfangen können. Passiert klassisch mit einer Hardware-Firewall auf Cisco-Basis.
Als Ergänzung dazu haben wir die Automatisierung, also für Anlage und Verwaltung von der ganzen Infrastruktur abgebildet, damit man eben, dass mit sich Fehler, die im täglichen Betrieb auftreten können, eben nicht auftreten. Und ergänzend dazu unsere Managed Services, die auch genauso in die virtualisierten Netzwerke hineingreifen können, also in die virtuellen Maschinen, die eben isoliert sind in den jeweiligen Netzen. Und genauso bieten wir die Möglichkeit an, dass wir unser Netzwerk erweitern in Richtung Public Cloud, damit man immer eine dynamische Ressourcenverteilung hier anwenden kann. Und genauso können Kunden ihr Rechenzentrum zu uns erweitern, damit sie eben die Ressourcen auch dynamisch hier verteilen können. Die Smart Server Flex, also unsere neue Plattform, kann man sich so vorstellen. Als Hardware-Layer verwenden wir Cisco UCS, das heißt Chassis-Server, also Chassis mit 8 Blade-Servern, das Hufabric Interconnect für LAN und SAN-Connectivity und die Uplinks, fürs Core-Switching 2 Nexus 7000-Switches und für die Security-Anforderungen 2 ASA-Boxen eben als Firewall. Darauf basierend Windows Server 2012 R2 mit Hyper-V und für das Management System Center 2012 R2. Und wir haben das eben so aufgebaut, dass man das in 3 Ausbaustufen erweitern kann, je nach Anforderung. Jetzt möchte ich weitergeben zu meinem Kollegen Alexander Rees, der durch die Demo führt.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich werde Ihnen jetzt nur ganz wenig Slides erzählen und werde Ihnen jetzt die Netzwerktopologie im VMM und die Technologie, die in der Automatisierung der Netzwerkkonfiguration bei uns im Rechenzentrum dahinter steht, näher zu bringen. Zuerst einmal, die Demo pickt jetzt einen kleinen Bereich dieser automatisierten Anlage von Tenants eben heraus. Ich zeige Ihnen jetzt, wie ich automatisiert unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen durch den VMM vom Blech, also quasi wirklich vom Hardware, vom Host, bis hin dann zur VM provisionieren kann. Im Konkreten werde ich abbilden, ein Szenario, was Sie in größeren Umgebungen vielleicht kennen, dass ich eine Produktivumgebung habe, also ein Produktivnetz mit gewissen Anforderungen, in dem Fall 1 Gigabit Bandbreite für die Server, die im Produktivnetz hängen, eine Entwicklungsumgebung mit einer Anbindung von 500 Megabit auf den Servern und eine Testumgebung, wo ich 100 Megabit anbiete, was eigentlich reichen muss. Grund dahinter ist, selbst wenn ich alles virtualisiere und automatisiere, ist trotzdem die Bandbreite im Netzwerk nicht unendlich verfügbar. Endprodukt wird dann sein, dass ich Templates baue, entsprechend dieser 3 Szenarien, Produktiv, Test und Entwicklungsumgebung, die ich dann demjenigen zur Verfügung stellen kann, der mir dann die VM-Templates bzw. die Service-Templates kreiert. Das heißt, wenn der mein Hardware-Profil auswählt im VM-Template, dann ist diese VM schon entsprechend der Konfiguration den einzelnen Netzwerkkomponenten im VMM zugewiesen. Wie mache ich das? Ich konfiguriere auf der einen Seite den Uplink, das Backend, also wenn ich mir den virtuellen Switch, den logischen Switch in der VMM vorstelle, ist das der Link, der aus dem Switch dann quasi zum Core hinausführt. Ich konfiguriere den logischen Switch mit den logischen Netzen, also quasi die Switch-Ports, an denen ich meine VMs dann patche, also wo ich dann sage, den Port, der ist jetzt Ethernet, der ist Fast Ethernet, der ist Gigabit Ethernet. Ich bilde die Hardware-Profile ab, ich mache das Ganze über ein Runbook im Orchestrator. Warum mache ich das? Dass ich nicht jedes Mal alles wieder händisch durchklicken muss. Wir werden jetzt in der nächsten Slide sehen, dass im VMM die Umgebung relativ komplex ist, was das Netzwerk angeht, dass ich nicht irgendeine Komponente vergesse. Und die Konfigurationen dafür hole ich mir jetzt aus einer SQL-Datenbank, wo eigentlich alle Informationen drinnen stehen, die ich brauche, um mein Netzwerk bauen zu können. Wie schaut jetzt im VMM 2012 R2 die Netzwerkarchitektur aus? Auf der linken Seite sehen wir die Hyper-V-Hosts, das sind dann im Prinzip ist das Blech mit den physischen Netzwerkadaptern, die ich im Endeffekt als meinen Ausgang benutze. Auf der rechten Seite sehe ich das, wo ich hinkommen will, das sind meine virtuellen Server mit den Netzwerkkarten, die halt entsprechend dann gepatcht werden müssen und eine IP-Adresse bekommen müssen. Als erste Komponente konfiguriere ich meine Uplink-Profile. Die Uplink-Board-Profile, ich zeige es dann nachher in der Konsole her, beinhalten die Konfigurationen, was zum Beispiel Hochverfügbarkeit, Load Balancing der einzelnen Adapter angeht, aber auch das automatisierte Teaming, was ich jetzt mit dem neuen Hyper-V R2 schon vorprovisionieren auch kann. Das nächste, was ich definiere, sind sogenannte Port-Klassifizierungen. Ich habe es zuerst schon angesprochen, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet sind die klassischen Begriffe aus dem Netzwerkumfeld. Ich kann es jetzt dann natürlich entsprechend der Funktionalitäten feiner heruntergranulieren. Diese 2 Komponenten zusammengefasst sind im sogenannten logischen Switch. Also der logische Switch verbindet immer fest ein Uplink-Profil mit einer Port-Klassifizierung. Was ich jetzt bei der Port-Klassifizierung noch mitgeben kann, sind verschiedene Profile, die ich auf meine virtuellen Ports legen kann. Profile kann sein zum einen Monitoring-Komponenten, also Bandbreitenmanagement, dass ich eben fix die Bandbreite vorgebe. Kann aber auch sein gewisse Filtering-Funktionalitäten, um zum Beispiel eben besagte Broadcast-Storms vom Kollegen abfangen zu können, also ein DHCP-Guard oder ein Router-Guard, dass ich zum Beispiel auf diesem virtuellen Switchboard abfangen kann, dass DHCP-Broadcasts drüber gehen oder dass irgendwelche Router-Advertisements drüber gehen. Ich definiere hier eines oder mehrere logische Switches und verbinde diese logischen Switches mit den Netzwerkkarten, mit den physischen Netzwerkkarten meiner Host. Das kann ich jetzt manuell machen oder das kann ich über diese sogenannten Physical Computer Profile, die mir der VMM 2012 R2 mitbringt, automatisieren. Das ist jetzt also quasi einmal die physische Komponente, der Switch, an den ich meine Komponenten anstecken werde. Das zweite, was ich betrachten muss, ist die logische Komponente, also quasi das Subnetting und die WLANs, die ich brauche. Dazu definiere ich mir meine logischen Netzwerke. Die können jetzt aus einem VM-Netzwerk oder mehreren bestehen. Im VM-Netzwerk definiere ich dann meine Subnetze und meine WLANs, die drin enthalten sind. Neu mit 2012 R2, ich kann auch mehrere VM-Netzwerke einem logischen Netzwerk zuordnen. Und das Ganze wird realisiert durch eine Netzwerkvirtualisierung, genannt NVGRE. Also Network Virtualization by GRE. Die ich sowohl im logischen Netzwerk aktivieren kann, also dass ich mehrere VM-Netzwerke in diesem abgeschottet voneinander in diesem logischen Netzwerk einbauen kann und die ich auf meinem Uplink-Profil dann aktivieren kann, also wo ich dann quasi den Uplink in mein Core hinein konfiguriere, wo ich dann zum Beispiel dahinter ein Gateway habe, was man von virtualisierter Netzwerkumgebung dann wieder in ein klassisches Netzwerk routen kann. In den logischen Netzwerken definiere ich auch IP-Pools. Wenn ich jetzt mehrere VM-Netzwerke habe, einen IP-Pool quasi als Routing zwischen den verschiedenen VM-Netzwerken. Wenn ich ein VM-Netzwerk habe, ein IP-Pool, aus dem meine virtuellen Maschinen dann ihre Adressen beziehen, die dann fix eingetragen sind auf den virtuellen Maschinen, aber vom VMM vergeben sind. Also nicht DHCP, sondern wirklich fix eingetragen. Auch die logischen Netzwerke verbinde ich jetzt dann mit physischen Netzwerkadaptern. Können die gleichen sein, können andere sein als meine Uplink-Profile von vorher. Und wenn ich meine VMs konfiguriere, verbinde ich meine virtuellen Netzwerkkarten zuerst mit einem logischen Netzwerk und daraus also mit einem Subnetz. Daraus beziehen dann die virtuellen Maschinen ihre IP-Adressen. Und auf der anderen Seite mit einem logischen Switch bzw. einer Port-Klassifizierung. Das ist also quasi das virtuelle Patchen. Wie das Ganze ausschaut, schauen wir uns jetzt in der Umgebung an mit den Komponenten. Und gleichzeitig werde ich jetzt auch mein Orchestrator-Skript starten, was mir eben dann die Demo-Anordnung anlegen wird. Was wir hier sehen, ist die VMM-Konsole, die haben wir heute schon einmal von der Storage-Seite gesehen. Ich konzentriere mich jetzt in meiner Fabric auf den Netzwerkbereich. Wir sehen logische Netzwerke, standardmäßig angelegte. Wir sehen Portprofile, so ich starte jetzt im Hintergrund einmal mein Orchestrator-Skript. Wir sehen die Portprofile, zum Beispiel eben unterschiedliche Bandbreiten, aber auch unterschiedliche Funktionen, wie zum Beispiel SRIOV. SRIOV ist eine Technologie, die es mir ermöglicht, die Performance meiner virtuellen Netzwerkkarten direkt auf die physische Hardware hinunterzuschleifen und keine Rechenleistung zu verlieren. Ich sehe Port-Klassifizierungen, die out of the box mehr oder weniger den Standard-Port-Profilen entsprechen, denen sie auch zugewiesen sind und standardmäßig kein logischer Switch, der hier angelegt ist. Ganz kurz zu meinem Runbook, was ich hier ausführe, was macht das Ganze? Also ich habe ein Haupt-Runbook mit mehreren Unter-Runbooks. Das konfiguriert mir zum einen mein Backend, dort dann halt auch wieder die einzelnen Komponenten. Da ist auch der Punkt, wo ich aus einer Datenbank meine Daten, meine Konfigurationsdaten auslese, damit dann eben verschiedene Runbooks befüttere. Das heißt, ich nehme meine Variablen von dort heraus und gebe sie dann entsprechend immer weiter, bis ich am Ende dann erfolgreich war oder auch nicht und den Status entsprechend in der Datenbank setze. Ich habe auch die Möglichkeit, aber zum Orchestrator im Detail kommen wir dann später, unterschiedliche Ausgänge zu nehmen, ob jetzt etwas erfolgreich war oder nicht. Was ich da jetzt aber auch herzeigen möchte, was ich mit dem Runbook eben auch mache, ist, dass ich auch direkt das Netzwerk anspreche. Das heißt, ich konfiguriere auch wirklich den Switch. Das heißt, ich habe hier einen Switch im Hintergrund, einen physischen Switch, muss man dazu sagen, ein klassischer Cisco-Switch, der jetzt, wenn ich mir die Interfaces anschaue, noch komplett unkonfiguriert ist. Also ich habe alle meine Interfaces auf Routing-Interface und ich habe nur irgendwelche Standard-WLANs, die der Switch eben mit sich bringt, drinnen. Und am Ende, wenn das Skript fertig ist, werden wir dann sehen, dass eben da auch entsprechend die WLANs dann direkt auf den Switch-Ports konfiguriert werden. Was wir auch sehen, wir haben gehört, wir haben ein Management-Pack von der Cisco UCS für den für den Operations Manager mitgeliefert. Es gibt des Weiteren auch ein Integration Pack in den Orchestrator hinein. Das sehen wir da auf der rechten Seite. Zum einen für die Cisco UCS und zum anderen für die UCS C-Series. So, während das Skript jetzt läuft, werde ich einmal kurz herzeigen, was dieses Skript jetzt genau anlegt. Was legt mir dieses Skript jetzt an, um jetzt wieder auf die Zeichnung von vorher zurückzukommen und das Ganze eben ein bisschen zu benennen? Ich lege zum einen drei logische Switches an, die quasi die verschiedenen Portprofile, die verschiedenen Porttypen, die ich anbiete, definieren. Das eine ist eben High Bandwidth Connection, also das wird 1 Gigabit werden. Medium Bandwidth Connection, das werden 500 Megabit Anbindung werden und 100 Megabit für meine Testumgebungen. Ich lege an VM-Netzwerke, eins für Produktion mit einer bestimmten IP-Range und einer bestimmten WLAN-ID mit entsprechendem IP-Pool, eines für die Entwicklungsumgebung und ein logisches Netzwerk für die Testumgebung, in die ich die Maschinen, also die Profile, die ich zur Verfügung stelle, am Ende dann eben hineinhängen werde. Oben sehen wir dann noch die Komponenten, die ich mitkonfiguriere, eben am Switch die WLANs, wie schon angekündigt, und in der UCS Hardware-Profile. Output werden dann sein, eben drei Hardware-Profile in der VMM drinnen, die ich eben dann den Kollegen, die Templates bauen, meine VM-Templates bzw. Service-Templates bauen, zur Verfügung stellen kann, sodass der dann im Endeffekt an den Endkunden Templates weitergeben kann oder Endkunde dann sich gar nicht mehr darum kümmern braucht, in welchem Netz hängt die Maschine, weil das ist dann vom Template vorgegeben. Und derjenige, der Templates bauen, braucht sich nicht darum kümmern, wie muss ich jetzt das Netzwerk im VMM im Hintergrund bauen, weil das ist im Profil schon entsprechend vorgegeben. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe in meine Demo-Umgebung und mir dort einmal meinen VMM anschaue, werde ich schon sehen, ich bin bei den logischen Switches und ich sehe schon die drei logischen Switches, da war vorher nichts, wenn wir uns erinnern, die drei logischen Switches, die er mir angelegt hat. Ich nehme jetzt nochmal den High-Bandwidth-logischen Switch her. Das ist der logische Switch, der für meine Produktivumgebung verwendet werden wird. Ich habe hier einen Uplink-Port konfiguriert mit dem entsprechenden Backend-Netzwerk dahinter. Und ich habe meine virtuelle Port-Konfiguration, wo ich eine Port-Klassifizierung, High Bandwidth Connections genannt, fürs Katapult-Event heute, mit einem Class 1, Class 1 ist für mich High Bandwidth, Class 2 Medium, Class 3 Low Bandwidth, mit einem Port-Profil Class 1 VM-Netzwerk dahinter. Wenn wir kurz die Port-Profile anschauen, die ich ganz am Anfang vorgestellt habe, gibt es eben die Uplink-Port-Profile, wie wir sehen, und die Virtuell-Port-Profile. Uplink-Port-Profile sind die für Uplink-Ports, also mit der Teaming-Konfiguration. Virtuell-Port-Profile sind die, die ich meinen VMs zur Verfügung stelle. Und ich sehe eben da im Uplink-Port-Profil, dass ich den Load-Balancing-Algorithmus mitgebe und den Teaming-Mode und dahinter ein Backend-Netzwerk habe, quasi das Netzwerk, über das ich dann dieses Backend route. Und das ist das Hackerl, was ich vorher beim NVGAE erwähnt habe. Ich kann hier auf dem Uplink-Port die Hyper-V-Network-Virtualisierung aktivieren. Das ist dann, wenn ich über diesen Uplink-Port dann ein Gateway erreiche, zum Beispiel einen Server 2012 R2, der mir das in klassisches Netzwerk übersetzen kann. Bei den VM-Netzwerken habe ich zum einen die vorher erwähnten Security-Settings, wie zum Beispiel DHCP-Guard, Router-Guard oder MAC-Address-Spoofing, dass ich eben auf diesem virtuellen Port diese Dinge abfangen kann. Und zum anderen eine Bandbreitenregelung. Und zwar kann ich mitgeben eine Minimum-Bandbreite, die ich garantiere, eine maximale Bandbreite, die nicht überschritten wird auf diesem virtuellen Port, oder aber ich regle das Ganze über Gewichtung. Also ich kann auch eine Gewichtung machen, wo ich meine Bandbreite prozentuell verteile, je nach der Last. Wir haben gesehen die Port-Klassifizierungen. Und wenn ich mir die logischen Netzwerke anschaue, da war vorher auch ein bisschen weniger da, habe ich jetzt meine drei Backend-Netzwerke, die mir automatisiert angelegt worden sind. Ich habe mein Development-Netzwerk, mein Production-Netzwerk und mein Test-Netzwerk mit jeweils einer Subnet-Konfiguration und mit jeweils einem Fixed IP-Pool, das sind die IP-Adressen, die dann Server in dieser Umgebung zugewiesen bekommen. Ich habe meine Hardware-Profile, die drei angelegt, das Development, das Production und das Test-Hardware-Profil. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Production-Hardware-Profil anschaue, weil das haben wir uns jetzt schon am Production-Netz durchgeschaut die ganze Zeit, das haben wir heute schon irgendwo gesehen. Da haben wir schon gesehen, wir können Disken automatisiert zuweisen bei den Hosts. Wir können auch Disk-Konfigurationen, Prozessor und Memory bei den virtuellen Maschinen mitgeben. Aber wir können auch den Netzwerkadapter verbinden. Und in diesem Hardware-Profil ist der Netzwerkadapter automatisch mit dem Produktionsnetzwerk verbunden. VM-Subnetz muss ich in dem Fall nicht angeben, weil es nur eines gibt in diesem Netz. Und einer Port-Klassifizierung, die dann im Hintergrund wieder entsprechend mit dem logischen Switches verknüpft. Das heißt, wenn jetzt jemand eine VM baut mit diesem Hardware-Profil, einem VM-Template dieses Hardware-Profil zuweist, ist das automatisch alles fix fertig konfiguriert und ich brauche mich da nicht drum kümmern. Weiters habe ich eine Anbindung auch noch an den, also wenn wir jetzt gesagt haben, das Orchestrator-Skript läuft, habe ich eine Anbindung an den Operations Manager, falls irgendwo ein Fehler eingebaut ist, dass ich den entsprechend auch logge und ich sehe, ja, ich habe da einen Query-Failure drinnen und zwar einen Syntax-Error, in dem Fall bei einem Command, das ich an den Router gebe. Und da ist mit Beef, da gehört Brief her. Wir haben gesagt, das Netzwerk können wir auch konfigurieren. Und wir sehen, dass ich da bereits einige WLANs, das Skript ist noch nicht ganz fertig, aber fast fertig, dass ich da schon einige WLANs auch den entsprechenden Netzwerkports zugewiesen habe und diese WLANs auch entsprechend mit einer Description dann im Hintergrund in meiner WLAN-Table auf meinem Switch hinterlegt habe. Warum mache ich das Ganze automatisiert und per Skript? Die Netzwerkarchitektur ist, wie wir gesehen haben, relativ komplex und wird durch die Netzwerkvirtualisierung auch sicher in der Zukunft nicht weniger komplex werden. Ich bin durch die Automatisierung, habe ich die ganze Architektur einmal festgelegt. Wenn ich jetzt einen neuen Netzwerktyp hinzufügen will, brauche ich einfach nur einen Einzeiler in meiner Datenbank eintragen, das Runbook einmal drüber laufen lassen und das ist automatisch angelegt. Das heißt, Nachfolgekonfigurationen mit Änderungen an der Architektur sind relativ einfach und basieren auf dieser. Weiters ist durch die Automatisierung sichergestellt, dass ich weniger Aufwand in der Konfiguration habe, weil es relativ automatisiert durchläuft. Das ist jetzt passiert, während ich da vorgetragen habe. Ich habe relativ geringe Durchlaufzeiten, um das Ganze anzulegen. Ist sicher geringer, als wenn ich mich da durch alle Menüs durchklicken muss. Ich habe keine weniger Fehleranfälligkeit. Wir haben gesehen, es ist komplex. Ich habe die Möglichkeit, Fehler zu machen, falsche Dinge miteinander zu verknüpfen. Es ist wiederverwertbar. Ich kann es, also wenn ich jetzt das nicht nur im Netzwerkbereich, also jetzt nicht in dem Netzwerkbereich verwenden will, sondern zum Beispiel einen eigenen neuen Tenant anlegen will, relativ leicht wiederverwerten und es ist nachvollziehbar, weil es in Form der Runbooks auch recht schön dokumentiert ist.
Abschließend noch ein kurzer Ausblick. Wir sind gerade dabei, unser Rechenzentrum, also die neue Plattform, in Richtung unseres neuen Rechenzentrums in Deutschland zu erweitern. Wir bieten jederzeit individuelle Rechenzentrumsführungen an und 2014 haben wir schon zwei Events geplant. Am 29.01. Vorstellung CloudOS und im März erzählt ABÖ über unser Rechenzentrum aus der Sicht eines Kunden. Weiters bieten wir Beratungsgespräche an über jegliche Cloud-Themen, wenn es um CloudOS geht, Hybrid-Cloud, Office 365, Windows Azure, im Umfang von 2 Stunden kostenlos. Und die Ansprechpartner dafür sind Leopold Obermeier oder Bernhard Obernoster, der heute auch da ist. Danke.
Cool. Dann darf ich eine kurze Zusammenfassung machen. Also was wir jetzt im ersten Teil gesehen haben, wir können provisionieren und je nachdem, was für Anforderungen haben, vom PowerShell für die einfachsten Sachen bis in Integration in System Center. Wir haben ja gesehen, die Connecten Orchestrator werden es aber im nächsten Vortrag auch nochmal sehen und vor allem im Operation Manager. Nachdem wir von der Zeit her natürlich alles nur gestriffen haben, die Kollegen werden den ganzen Tag von der Danube am Stand sein, ich bin den ganzen Tag da, also wie gesagt, wenn Sie jetzt noch spezielle Fragen haben, bitte kommen Sie auf die Leute zu und wir machen jetzt eine Pause bis 11:15 Uhr, also um 11.15 Uhr geht es mit dem nächsten Vortrag weiter, damit Sie auch in Ruhe jetzt was zum Trinken bekommen. Dann bis später.